بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Es geht weiter mit den Kabair. Möge Allah uns vor den Kabair bewahren. Möge Allah unsere Sünden vergeben. Mit dem Aberglaube. Der Aberglaube hat natürlich viele Formen und Facetten, und allgemein ist damit gemeint, Ursachen zu erfinden, die keine Ursachen sind. Und Ursachen sind nur dann legitim, wenn sie in Koran und Sunna erwähnt wurden, zum Beispiel, wenn wir sagen, Suratul Fatiha, damit behandelt man Menschen. Wer krank ist, macht Ruqya. Das mag sein, dass in der Medizin heute das nicht bestätigt ist. Bitteschön. Aber in der Religion. Die andere Form ist, wenn die Wissenschaft, zum Beispiel in der Medizin, irgendein Medikament für wirksam bewiesen wurde oder als wirksam bewiesen wurde, dann ist das auch zulässig. Da kann man nicht sagen, wo ist der Beleg, dass Ibuprofen gut ist in Koran und Sunna. Der Beleg ist, فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. So fragt die Leute des Wissens, wenn ihr nicht wisst. Also zum Beispiel die Ärzte. Das heißt also, wenn religiös belegt ist oder wissenschaftlich belegt ist, dass eine Sache eine Ursache ist, für zum Beispiel Heilung, dann ist das erlaubt. Ist es weder religiös noch wissenschaftlich belegt, reden wir von Aberglaube. Wenn wir also irgendetwas erfinden, wer dies und jenes macht, wer dies und jenes sieht, wer dies und jenes erlebt, dann passiert das und das und das. Wer hat das gesagt? Hat das Allah gesagt? Nee. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nein. Okay, gibt's irgendwas Wissenschaftliches darüber? Nein. Also ist Aberglaube, wie wir gleich sehen werden, inshallah ta'ala. Im Arabischen sprechen wir von Tatayyur. Tatayyur ist also der Aberglaube, dass man Dinge tut oder unterlässt aufgrund falscher Ursachen. Und dieser Begriff kommt von Tayr, also Vogel. Denn ursprünglich haben die Araber in der Jahiliyyah Dinge getan oder unterlassen, je nachdem, wie der Vogel fliegt. Fliegt er nach rechts, machen sie es, fliegt er nach links, machen sie es nicht. Das ist also der Ursprung sprachlich gesehen. Aber als Oberbegriff für jegliche Form von Aberglaube, und wir werden sehen, dass wir in einer Zeit leben, in der es wimmelt an Aberglauben und es sogar modern ist, in ist, leider auch bei Muslimen. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. Kein Unglück trifft auf der Erde oder euch selbst, ohne dass es in einem Buch verzeichnet wäre, bevor wir es erschaffen. Gewiss, das ist für Allah ein leichtes. Also diese Ayah ist ein grundlegender Beweis dafür, dass alles, was auf der Erde passiert, in der Schöpfung passiert, vorherbestimmt ist von Allah subhanahu wa ta'ala. Also er ist Lenker aller Angelegenheiten. Er ist derjenige, der uns erklärt, was zulässig ist an Ursachen und was nicht zulässig ist. Und Allah Azza wa Jalla sagt über diesen Tatayyur, فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. Wenn sie Gutes traf, sagten sie, das gebührt uns, haben wir verdient. Wenn uns etwas Gutes zustoßt, das, weil wir gut sind. Gemeint sind die Leute zur Zeit von Musa a.s. Doch wenn sie Schlechtes traf, so schrieben sie es Musa und denen, die mit ihm waren. Also die Kopten damals, Frauen und seine Leute. Passiert was Schlechtes, dann haben sie gesagt, ah, das ist, weil Musa hier in der Stadt ist. Deswegen passiert das Schlechte. Wahrlich, ihr Unglück ist nur bei Allah. Allah hat bestimmt alles. Jedoch die meisten von ihnen wissen nicht. Und Allah Azza wa Jalla sagt,
قَالُوا إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ لَإِنْ لَمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ قَالُوا طَائِرُكُمْ مَعَكُمْ أَإِنْ ذُكِّرْتُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ.
Sie sagten, wir sehen in euch ein böses Vorzeichen. Ja? تَطَيَّرْنَا بِكُمْ. Also wir fürchten, es passiert uns etwas Schlechtes. Warum gibt es irgendeinen Anhaltspunkt? Nee, ihr seid gerade da. Das war zu welcher Zeit? Als, wie in Surat Yasin erwähnt wurde, dass drei Gesandte in eine Stadt geschickt wurden. Zuerst zwei, dann kam noch der dritte. Wenn ihr nicht aufhört, werden wir euch gewiss steinigen. Also wenn ihr nicht aufhört, zu Allah aufzurufen. Und euch wird von uns gewiss eine schmerzhafte Strafe treffen. Sie sagten, die Gesandten, euer Vorzeichen ist bei euch selbst. Also wir haben nichts damit zu tun. Wenn euch etwas passiert, Allah Azza wa Jalla hat das so vorherbestimmt. Ist es denn so, weil man euch ermahnt hat? Also denkt ihr jetzt, es passiert Schlechtes, nur weil jetzt jemand da ist, der zu Allah aufruft? Nein, vielmehr seid ihr ein maßloses Volk. Also, das sind einige Ayat, in denen Allah subhanahu wa ta'ala at-tatayyur, also dieser Aberglaube, erwähnt, also Ursachen festzulegen für irgendwelche Auswirkungen, obwohl es überhaupt keine Bindung und keine Beziehung zwischen Ursache und Wirkung gibt. An-Nabi alayhi salatu wassalam sagte, la adwa wa la tiyarah ولا هامة ولا صفر. Es gibt keine Ansteckung von sich aus, kein schlechtes Vorzeichen. Triara, ja. Das ist dieses unbegründete Zusammenhang. Keine toten Vögel und keinen Monat Safar als Unglücksmonat. Also damals in der Jahiliyya, die hatten viele Formen des Aberglaubens. So wie heute auch. Dazu gehörte, dass sie dachten, dass wegen der Krankheit, dass es immer eine Ansteckung gegeben hat. An-Nabi alayhi salatu wassalam, als er darauf geantwortet hat, und zwar bei den Kamelen als Beispiel, sagte er, und wer hat den ersten angesteckt? Also sie wollten sagen, es ist ohne eine Vorherbestimmung. Es ist automatisch. Krankheiten kommen automatisch. Annabi sallallahu aleyhi ve selleme wollte ihn erklären, nein, Allah bestimmt es. Das heißt nicht, dass es keine Ansteckung gibt. Nicht, dass jemand denkt, und guck mal, wie, was soll denn das heißen, gibt es keine, natürlich gibt es Ansteckung. Natürlich gibt es Ansteckung, deswegen sagte ja der Prophet selbst, alayhi salatu wassalam, derjenige, der krank ist, soll nicht in die Moschee gehen. Warum denn das? Ja, damit er die Leute nicht ansteckt. Sondern gemeint ist, ist die Verbreitung von Krankheiten alleine so automatisch, ohne dass Allah azza wa jall hier wirkt? Die Antwort lautet, nein. Allah azza wa jall ist derjenige, der das bestimmt. Deswegen sagte er, wer hat das erste Kamel angesteckt? Irgendwo muss die Krankheit ja kommen. Also von der Bestimmung Allahs, tabaraka wa ta'ala. Dann kein schlechtes Vorzeichen, also eben Tatayyur. Es gibt nicht, also es ist nicht erlaubt, nicht, dass es nicht gibt, also dass sowas nicht bei den Menschen existiert. Die glauben natürlich, aber gemeint ist, der Glaube daran ist verboten. Das ist unislamisch. Keine toten Vögel. Was bedeutet das? Die Araber glaubten, dass die Knochen eines Toten sich in einen Vogel, Ham, verwandelt. Und dieser dann umherflog. Das war ihr Aberglaube. Und keinen Unglücksmonat. Die Araber dachten, dass der Monat Safar Unglück bringt. Deswegen sollte man zum Beispiel in diesem Monat nicht heiraten. Oder wenn du irgendwas machen willst, dann bloß nicht in diesem Monat. So wie heute, Freitag der 13. Ja? Oder irgendetwas anderes. Ein bestimmter Tag, ein bestimmtes Jahr, einen bestimmten Monat. Ohne dass es einen Grund gibt. Natürlich könnte man sagen, ja, guck mal, du als Landwirt, du solltest lieber nicht in diesem Monat anbauen. Warum? Ja, erfahrungsgemäß die Wetterbedingungen, das ist was anderes. Das ist Wissenschaft. Aber einfach so ohne Grund, weder religiös noch wissenschaftlich, einfach zu sagen, weißt du was, in dem Monat sollte man das nicht machen. Warum denn nicht? Ja, da gibt's toten Vogel, Allahu a'lam, irgendwas. Ja, irgendetwas, ich habe eine schwarze Katze gesehen heute Morgen, deswegen, ich würde lieber nicht verreisen oder sowas ähnliches. Mit dem linken Fuß aufgestanden und so weiter. Was gibt's noch? Unter der Leiter? Ja. Oder Salz umgekippt. Okay. Und so weiter. Ja, also die Liste ist lang. Abu Huraira radiallahu anhu sagte, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, At-Tiyara, also dieser Tatayyur, Aberglaube, ist Schirk. Warum? Denn du hast hier Dinge festgelegt als Ursache, die Allah nicht festgelegt hat. Das heißt, du spielst dich hier auf zu jemandem, der Dinge bestimmt, obwohl es Allah azza wa jalla nicht bestimmt hat. Ibn al-Qayyim rahimahullah sagte, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat seiner Umma die Angelegenheiten deutlich erklärt und ihnen den Irrtum des Tatayyur, also Aberglaubens, klar gemacht, damit sie erkennen, dass Allah subhanahu wa ta'ala darin kein Zeichen für sie gesetzt hat, keine Beweiskraft und es nicht als Ursache für das gemacht hat, was sie fürchten oder wovor sie sich hüten, damit ihre Herzen beruhigt sind und ihre Seelen in seinem Tawhid Ruhe finden. Also An-Nabi alayhi salatu wassalam hat das erklärt, vielen Aspekten, Mondfinsternis, Sonnenfinsternis, sie dachten, wenn das passiert, stirbt irgendjemand. Deswegen hat das auch der Prophet sallallahu alaihi wasallam nochmal klargestellt, kein Mensch stirbt nur wegen Mondfinsternis oder Sonnenfinsternis und so weiter. Hier kurz, bevor wir dann weitermachen mit dem Tatayyur, es gibt eine andere Sache, das nennt man im Arabischen Al-Fa'lu, Al-Fa'l. Al-Fa'l ist ein gutes Omen. So, was ist jetzt der Unterschied zwischen Tatayyur und Al-Fa'l? Also Aberglaube und ein gutes Omen. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam sagte, Es gibt keine Ansteckung. Noch einmal. Bedeutet was? Also es ist kein automatisierter Prozess, ja, ohne dass Allah Azza wa Jalla hier irgendwas gemacht hat, sondern Allah Subhanahu wa Ta'ala bestimmt diese Sache. Dass du krank wirst durch die Ansteckung ist von Allah bestimmt und nicht ohne, dass Allah es wollte. Also das ist gemeint. Es gibt keine Ansteckung. Also Ansteckung verursacht nicht Krankheiten alleine, ohne dass Allah Azza wa Jalla es bestimmt hätte. Noch einmal dieser Hadith. Ansonsten würde man sich fragen, ja, wie ist das erste Kamel dann erkrankt? Dann sagt er, kein Tatayyur, aber ich liebe Al-Fa'lu, also das gute Omen, glaube ich, wird das übersetzt. Was soll das heißen? Al-Fa'l bedeutet, dass du etwas siehst oder hörst und dann Hoffnung hast. Aber das ist doch das Gleiche, der Vogel fliegt nach links und ich habe Hoffnung, dass es gut wird. Der Unterschied ist, Al-Fa'l ändert nichts an deiner Entscheidung. Sobald es an deiner Entscheidung etwas ändert, ist es nicht mehr Fa'l, sondern Tatayyur. Also, man sagt zum Beispiel, jemand ist krank, so, und jetzt redet man über jemand oder er sieht jetzt einen Menschen auf der Straße und der heißt Salim. Salim ist was? Unversehrter. So, jetzt bekommt er die Hoffnung, ja, Rabbi, ich will auch unversehrt sein. Inshallah, ist das ein gutes Omen. So eine gute Botschaft. Alhamdulillah, ich habe Salim gesehen. Inshallah werde ich sagen. Ändert er jetzt irgendwas an seinem Leben? Nein. Das ist der Unterschied zwischen Al-Fa'l und Al-Tatayyur. Also das gute Omen und Aberglaube. Aberglaube, du tust und unterlässt entsprechend dieses Aspekts. Al-Fa'l, gutes Omen, du lebst dein Leben weiter. Du machst nichts deswegen und du unterlässt nichts deswegen. Aber du sagst, Allah, es scheint die Sonne, Alhamdulillah, sehr schön. Bitte schön. Hörst du jetzt auf oder machst du jetzt eher etwas? Nein. Sondern es ist nur ein Gefühl, inshallah wird es gut. Und das haben wir vom Propheten sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Und zwar als sie diesen Friedensvertrag gemacht haben, kam Sahl und da sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, und Sahl heißt was? Einfach. Da sagte er, hoffentlich wird es einfach. Also er hat diesen Namen gehört und er sagt, inshallah, ist es einfach. Er hat jetzt nicht seine Entscheidung geändert, wegen diesem Namen oder wegen dieser Person. Das ist der Unterschied zwischen einem guten Omen und Aberglaube. Jetzt gibt es einen Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Bevor wir zu dem nächsten Hadith kommen, erstmal diesen Hadith. Bei Ahmed wird von Ibn Amr radiallahu anhu überliefert, wer durch ein schlechtes Vorzeichen, also dieser Aberglaube, von seinem Vorhaben abgehalten wird, also seine Entscheidung macht er abhängig von dieser Sache. Der hat Schirk begangen. Sie sagten, was ist die Sühne dafür? Er sagte, alayhi salatu wassalam, o Allah, also dass du Dua, also wenn du dich mal erwischt hast, dass du doch etwas nicht getan hast wegen einem Aberglauben. Ja, was gibt's noch? Es gibt ist verbreitet auch auf Holz zu schlagen dreimal, ja? Und Allahu a'lam. Bitte? Ja, also die Palette ist lang. Ja? Auf jeden Fall, du hast dich erwischt. Du klopfst jetzt dreimal aufs Holz. La hawla la quwwata illa billah, ya Rabbi, was habe ich jetzt gemacht? Ja, weil das kulturell, ja. Dann sagst du diesen Dua, O Allah, es gibt kein Gutes außer deinem Guten und kein Vorzeichen außer durch deine Bestimmung. Das heißt also, La khayra illa khayruk, wa la tayra illa tayruk. Also es geschieht nur das, was du bestimmt hast, O Allah. Dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam in einem anderen Hadith, wenn es etwas geben würde, worin sich ein schlechtes Vorzeichen befindet, also eine Sache, die darauf hinweist, oh oh, das wird jetzt schlecht, dann in der Frau, dem Pferd und dem Haus. Bukhari und Muslim. So, und jetzt? Und zwar, hier ist immer wichtig, barakallahu fikum, zu den Gelehrten zurückzukehren. Dass wir diese Hadithe richtig verstehen. Und natürlich, diejenigen, die den Islam angreifen, suchen sich solche Hadithe aus, Assiste, die denken, die Frau ist Grund allen Übels. Al-Albani, rahimahullah ta'ala, sagt, dieser Hadith zeigt, dass es in Wirklichkeit kein schlechtes Vorzeichen gibt in diesen Sachen. Denn es heißt, wenn es denn etwas Schlechtes geben sollte, dann in diesen drei. Also, es gibt mehrere Wortlaute und die haben eins gemeinsam. Und zwar, wenn es denn Grund für Aberglaube geben würde, dann in solchen Sachen. Warum in solchen Sachen? Ja, weil der Mensch kann durch Familie, wenn er heiratet, oder wenn er ein Haus kauft, oder wenn er ein Auto kauft, oder eben Pferd früher, Gutes machen oder auch Schlechtes machen. Es geht ihm gut, es geht ihm schlecht. Aber heißt es, dass diese Dinge Grund sind, dass es dir schlecht geht? Nein, denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat hier eine hypothetische Angelegenheit erwähnt. Wäre es denn so, dass es Tatayyur tatsächlich gibt und dass es erlaubt wäre, dann gäbe es in welchen Aspekten? Familie gründen, Haus kaufen, Auto kaufen, eben früher das Pferd. Aber es heißt nicht, dass in ihnen Schlechtes liegt. Also hast du geheiratet? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hast ein Auto gekauft? Ya Latif, ya Rabbi. So ist es nicht. Und so hat es auch kein Gelehrter verstanden. Sondern gemeint ist, wie andere Gelehrte sagten, die in der Jahiliyyah dachten, dass wenn man heiratet oder wenn man ein Pferd kauft oder wenn man ein Haus kauft, oh, da passiert bestimmt was. Aber der Nabi sallallahu alaihi wasallam, er wollte damit bestätigen, es gibt kein Aberglaube, auch nicht in diesen Themen. Hast geheiratet? Kein Aberglaube. Hast ein Auto gekauft? Kein Aberglaube. Hast du ein Haus gekauft? Kein Aberglaube. Das ist die Bedeutung dieses Hadiths. Denn in einem anderen Hadith sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, es gibt kein schlechtes Vorzeichen. Aber Segen kann in dreien liegen, in der Frau, dem Pferd und dem Haus. Das ist Wissen. Und deswegen, ich sagte ja, glaube ich, mal, Sa'di rahimahullah, als er einmal einen Unterricht gehalten hat, hat er angefangen zu weinen, als er über Ibn Taymiyyah rahimahullah geredet hat und gesagt, stell dir vor, es gäbe nicht Ibn Taymiyyah, wer soll uns dann das erklären, dieses Verständnis geben, wenn nicht diese Ulama. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir Koran und Sunna so verstehen, wie die Gelehrten es verstanden haben. Und sie verstehen es natürlich so, wie die Sahaba es verstanden haben. Ein anderer Gelehrter, Ibn Battal, sagte, die Bedeutung davon könnte sein, dass die Aussage des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, es gibt kein Tatayyur, Aberglaube, außer in diesen Fällen, eine Ausnahme darstellt, Also als hätte er gesagt, es gibt kein Tatayur außer bei der Frau, dem Haus und dem Pferd für denjenigen, der sich an den Aberglauben hält. Also für der krank ist mit Aberglaube, der macht das in diesen Fällen. Aber es heißt ja nicht, dass es legitim ist. Ganz im Gegenteil. Du hast geheiratet, du hast ein Haus gekauft, ein Auto gekauft, gehe vom Guten aus. Ibn Uthaymin, rahimahullah ta'ala, sagte über das gute Omen, also wenn man etwas hört, was schön ist, ein schöner Name, eine schöne Angelegenheit, du möchtest irgendwie etwas, du brauchst eine Prüfung, du musst eine Prüfung bestehen und du hörst, jemand hat bestanden, ja, Alhamdulillah, inshallah, ist ein gutes Omen, dass ich auch bestehe. Das heißt nicht, dass du jetzt dein Leben änderst. Er sagt, das gute Wort erfreut die Seele und öffnet die Brust. Ein Beispiel dafür ist, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam bei Hudaybiyah erlebte. Die Quraysh verhandelten mit ihm, sie schickten mehrere Delegierte zu ihm, schließlich schickten sie Suhail, sagte Sahel, Suhail. Als dieser kam, sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, das ist Suhail ibn Amr, ich sehe darin ein Zeichen, also diese gute Omen, dass eure Angelegenheit erleichtert wurde. Suhail ist die Verniedlichung von Sahel, also Erleichterung. Also er hatte die gute Hoffnung, Tafa'ul, aufgrund dieses Namens. Er hat seine Entscheidung nicht geändert. Er wollte sowieso dieses Friedensabkommen abschließen. Aber er hat gesagt, Alhamdulillah, da guck mal, inshallah ist das ein Grund, dass wir Hoffnung haben können. Dann kommen wir zu einigen Formen jetzt, wie zeigt sich dieser Aberglaube. Einmal At-Tamimah. Tamimah ist ein Amulett oder auch Glücksbringer. Und heutzutage gibt es ja überall Glücksbringer, Glückskekse, Allahu A'lam, was für ein Ding. Und das ist nicht erlaubt. Das ist nicht erlaubt. Du darfst nicht bei der Prüfung, leg meinen Glücksbringer dahin, ja, oder sowas ähnliches. Das sind Ursachen, die hat Allah Azza wa Jalla nicht festgelegt. Und wissenschaftlich, also weltlich, hat das auch keine Auswirkung, also ist es nicht erlaubt. Also was? Schirk. Nochmal, das sind keine niedlichen Sünden. Das sind schlimme, verheerende Sünden. Große Sünden. Sogar schlimmer als große Sünden. Also muss man aufpassen. Zainab, die Frau von Abdullah bin Mas'ud, radiallahu anhum jami'an, überlieferte, dass Abdullah bin Mas'ud sagte, ich hörte den Gesandten sallallahu alaihi wasallam sagen, die Tamaim, Plural von Tamima, Amulette und Tiwalah sind Schirk. Was ist Tiwalah? Tiwalah ist eine Form der Magie, Zauberei, um die Eheleute zusammenzubringen. Magie also, ja? Zauberei. Zainab sagte, ich fragte, warum sagst du das? Bei Allah, mein Auge zuckte stark und ich ging zu einem Juden, der mich mit Zauberformeln behandelte. Wenn er mich behandelte, beruhigte sich das Auge. Da sagte Abdullah, das war nur das Wirken des Shaitan. Er stach dein Auge mit seiner Hand. Und wenn der Jude etwas sprach, ließ er davon ab. Es hätte dir genügt zu sagen, was der Gesandte sallallahu alaihi wasallam zu sagen pflegte. Adhib al-ba's, rabb an-nas, washfi anta ash-shafi, la shifaa illa shifaa'uk, shifaa'an la yughadiru saqama. Vertreibe das Übel, Herr der Menschen, heile, denn du bist der Heilende. Es gibt keine Heilung außer deiner Heilung. Eine Heilung, die eine Krankheit, die keine Krankheit zurücklässt. Und dieser Hadith ist sehr wichtig, barakallahu fikum, dass wir wissen, manchmal klappt. Shaitan existiert. Und das ist auch wichtig für die Aspekte, die ich gleich erwähnen werde, die auch sehr viel mit Aberglaube zu tun haben, wo man sagt, aber mir ging es dann besser. Ah ja, natürlich geht es dir besser. Damit Shaitan dich in die Irre führt, damit du das weitermachst. Deswegen, die persönliche Erfahrung ist kein Maßstab, ob es wirkt oder nicht, sondern religiöser Beleg oder wissenschaftlich fundiert. Eins von beiden. Placebo-Effekt kennt ihr ja. Man ist krank, dann kriegt man eine Tablette, man denkt, das wäre Allahu A'lam, dabei war das Mehl, ja, Allahu A'lam, was es war, Traubenzucker, irgendwas. Und Alhamdulillah, mir geht es sehr gut, ja, sehr schön, das war gar nichts. Das heißt also, es mag sein, dass du dir selbst eingaukelst, es ist besser geworden. Okay, sehr schön, Alhamdulillah. Aber nicht wegen dieser Sache. Denn diese Sache, was mit Aberglaube zu tun hat, hat Allah nicht als Mittel bestimmt und die Wissenschaft auch nicht. Natürlich haben wir da ein Problem mit den Leuten, die nicht an Wissenschaft glauben. Alle liegen sie falsch, nur ich weiß es. Was hast du denn studiert? Medizin? Nee. Chemie? Nee. Biologie? Nee. Physik? Nee. Und du widerlegst jetzt die ganze Wissenschaft? Und du bestätigst jetzt, was richtig und was falsch ist? Bitteschön. Also wer so überheblich ist, bitteschön. Aber das ist leider verbreitet. Ich weiß es, die ganze Welt weiß es nicht. Die Ulama, ja, die armen Ulama, die werden sowieso nur in die Irre geführt von den Ärzten und den Biologen und den Chemikern und den Physikern und den Professoren. Aber du weißt es, mashallah. Ja, du hast so viel studiert, dass du sie widerlegen kannst. Gib mir mal deine Arbeit, deine wissenschaftliche Arbeit. Das ist das Problem. Ja, aber ich habe mich da eingearbeitet. Dieser Satz, da sagst du, barakallahu fik, Ende der Diskussion. Da gibt es nichts mehr zu diskutieren. Wenn jemand denkt, er kann eine Wissenschaft widerlegen, weil er sich eingearbeitet hat, dann hat sich die Sache erledigt. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam sagte, wer eine Tamime, Amulett, anlegt, der hat Schirk begangen. Hier noch einmal bitte die Unterscheidung. Wer denkt, dass dieses Amulett Wirkung hat, also nicht Allah wirkt, sondern das Amulett, das ist Schirk Akbar. Wer aber denkt, Allah wirkt, weil ich das Amulett angezogen habe, das ist Schirk Asghar. Ist der Unterschied klar? Denkst du, diese Sache wirkt selbst unabhängig von Allah, es hat selbst die Macht zu wirken, ohne Allah Jalla Jalaluhu, ist Schirk. Hast du ja einen anderen Gott angebetet, neben Allah Azza wa Jalla. Du hast diesem Amulett oder was es auch war, göttliche Eigenschaften zugeschrieben. Wenn du sagst, nee, Allah Azza wa Jalla ist der Heilende und der Wirkende, nur das ist eine Ursache, damit Allah mich heilt, dann sagen wir, das ist Schirk, kleiner Schirk. Warum denn bitte schön? Ich sag doch, Allah heilt mich. Ja, weil Allah dieses Amulett nicht als Heilmittel bestimmt hat. Du hast hier etwas erfunden. Warum ist es denn so streng? Schirk. Weil das die erste Stufe ist zum Schirkul Akbar. Was haben wir denn gesagt? Was ist Schirk Asghar? Das ist die Brücke zum Schirk. Also Taten, Handlungen, die zum Schirk führen können. Weil du gibst einem anderen oder du stellst Ursachen fest oder legst Ursachen fest, die Allah Azza wa Jalla nicht als Ursache festgelegt hat. Hafiz al-Hakami rahimahullah ta'ala sagte, wenn es sich bei den Tamime oder Tamaim. Um Koranverse handelt. Also es gibt ja Leute, die tragen Koranverse oder legen Koran unter dem Kissen von einem Kind zum Beispiel. Er sagt jetzt, wenn es bei der Tamime, diese Amulette aber mit Koran, Koranverse handelt oder Sunna-Texte, Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam, dann gibt es unter den Salaf, unter den Sahaba, Tabi'in und denen nach ihnen eine Meinungsverschiedenheit darüber, ob es erlaubt ist oder nicht. Einige der Salaf haben es erlaubt, darunter Aisha radiallahu anha. Andere haben es abgelehnt, darunter Abdullah bin Amr, Uqba bin Amir, Abdullah bin Mas'ud und danach auch Ibrahim al-Nakhai und so weiter. Er sagt, zweifellos ist es vorsichtiger, dies zu verbieten, um jede Tür zum verbotenen Glauben zu verschließen. Insbesondere in unserer Zeit. Denn wenn die meisten Sahaba und Tabi'in in ihrer ehrwürdigen, reinen Zeit, in der der Glaube in ihren Herzen größer als Berge war, es ablehnten, dann ist es noch viel angebrachter, es in unserer Zeit voller Versuchungen und Prüfungen abzulehnen. Zumal die Menschen diese Erlaubnis, dass man Amulette, Tamime mit Koran tragen darf, zu einem Mittel für eindeutige Verbote gemacht haben, ja sogar als Trick und Vorwand dafür benutzen. Beispielsweise schreiben sie in ihren Ta'awid, also Schutztalisman oder wie man die Dinger nennt, eine Aya, eine Sure oder die Besmele und darunter fügen sie dämonische Zeichen und Zauberformeln hinzu. Das heißt also, er sagt das mit den Amuletten, okay, wir wissen, da einige Sahaben haben gesagt, wenn du einfach nur Koran trägst, in Ordnung, aber viele sagen, nein, das ist nicht erlaubt. Warum? Weil es zu einem Missbrauch führen kann. Und deswegen Ibn Baz, Ibn Uthaymin und so weiter, Al-Albani, rahimahumullah ta'ala, sagen, das ist nicht erlaubt. Wenn wir also dann sagen, es ist nicht erlaubt, da darf keiner kommen und sagen, boah, wie könnt ihr sagen, es ist verboten, da gibt es auch Gelehrte, die haben gesagt, es ist erlaubt. Ja, und jetzt? Trotzdem darf ich doch der Ansicht sein, dass es nicht erlaubt ist. Nur weil jetzt andere Gelehrte sagen, es ist erlaubt, muss ich dann diesen anderen Gelehrten folgen. Wenn meine Gelehrte sagen, es ist nicht erlaubt, ist nicht erlaubt. Und dann kann ich das auch so sagen. Also, wir sehen heutzutage sehr oft leider, diejenigen, die diese Amulette tragen, tragen sie und manchmal sind auch ein paar Hieroglyphen dabei, als Schutz. Das ist auf jeden Fall haram. Also wenn da diese ganzen Hieroglyphen und was es da alles gibt, da geschrieben sind, dann ist haram. Es geht um die Frage nur Koran. Und hier fragen wir, haben es die Sahaba getan? Also mach das, was die Sahaba gemacht haben. Und die Sahaba, also jedenfalls die meisten haben gesagt, man sollte es nicht machen. Nun dazu gehört, zu diesen Amuletten und so weiter, heutzutage viele Aspekte, die mit der Energieheilung zu tun haben. Dieses Thema ist ja in und sehr verbreitet, verschiedene Aspekte. Und leider sehen wir auch Muslime, und der ist dann hat so einen Kurs, belegt und er ist Coach für was weiß ich was. Erst einmal, die Grundlage dieser Sachen sind aus dem Asiatischen. Also aus den Religionen, Hinduismus, Buddhismus und so weiter und so fort, die auf Schirk basieren. Zweitens, es gibt keine Evidenz. Also wissenschaftlich ist es nicht belegt, dass diese Sachen tatsächlich wirken. Dazu gehört zum Beispiel diese Kupferarmringe, sind ja in geworden. Ja? Und warum? Ja, die Energie wird absorbiert und was weiß ich und so weiter und so fort. Und hier jetzt nicht zu diesem Kupferarmring, aber allgemein zu diesem Prinzip, sagte Ibn Uthaymin, rahimahullah ta'ala, die Regel lautet, jeder Mensch, der sich auf eine Ursache verlässt, die die Scharia nicht als Ursache festgelegt hat, begeht einen kleinen Schirk. Und er sagt, und das gehört doch mit zu diesem Ring, mit, er hat es nicht erwähnt, aber das passt, meine ich. Und zwar sagte er vom Hadith von Imran ibn Husayn, in dem der Prophet sallallahu alaihi wasallam einen Mann sah, der einen Ring aus Messing an seiner Hand trug, woraufhin er fragte, was ist das? Dann sagte er, das ist gegen Wahina, eine Krankheit. Da sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, entferne es, denn sie wird dir nur Schwäche hinzufügen. Wenn du stirbst, während sie an dir ist, wirst du niemals Erfolg haben. Subhanallah. Warum? Weil das keine Heilmethode ist. Ja, aber ich habe das getragen, ich habe gespürt, irgendwie ist mein Faustschlag, ja, kräftiger geworden, oder Allah, ich kann mehr tragen, Iron Man geworden. Ja, wie gesagt, es gibt ja auch die Djinn und Shayatin, oder nicht? Hast du sie vergessen? Noch einmal, ist wissenschaftlich bewiesen, dass das eine Behandlungsmethode ist? Nein, weg damit. Religiös ist auf keinen Fall eine Behandlungsmethode. Ist es wissenschaftlich bewiesen? Nein, also ist es nicht erlaubt. Ebenso zu dieser, es ist ja ein Riesenthema, ja, dieses energetische, wie heißt denn das eigentlich, dieses Heildingszeug da? Ja, bitte? Esoterik ist das? Okay. Al-Muhim. Ja, also alles, was mit Energie, wir reden jetzt nicht hier über das Gesetz der Thermodynamik und so, ja, wir machen ja keine Elektrotechnik hier. Wir reden nicht über diese Sache. Das ist wieder was anderes, das ist Physik. Wir reden hier über, in dir ist Energie und was weiß ich und, ja, also da gibt's eine Liste, um diesen Vortrag vorzubereiten. Ich bin ja fast umgefallen. Was da nicht alles gibt, Junge. Subhan Rabbi al-Azim. Und in der arabischen Welt auch sehr verbreitet. Ja, möge Allah uns bewahren. Eine dieser Sachen ist NLP, neurolinguistische Programmierung. Ja, was soll das heißen? Das bedeutet, du kannst durch bestimmte Gedanken und so weiter und so fort dich besser beherrschen. Okay, das ist ja schön und gut. Ja. Aber das Problem ist, woher kommt bitteschön diese Methode? Aus den asiatischen Religionen. Die, und da geht's wie weiter, dass du nicht nur durch deine Gedanken irgendetwas bei dir bewirken kannst, sondern auch in deiner Umwelt. Ja, und dann haben wir ein Problem. Ja, dass du eben dann denkst, du kannst das Äußere auch beeinflussen. Jetzt kommt der eine oder andere, sagt, nee, da höre ich ja auf. Nee, so weit gehe ich nicht. Ja, hättest du gern. So weit werden aber dann andere gehen. Warum hat denn Allah subhanahu wa ta'ala Alkohol verboten, obwohl in Alkohol auch Gutes ist? Hat das nicht Allah azza wa jalla gesagt? Bei Alkohol und Glücksspielen, fihima ithmun kabir, in ihnen gibt's große Unheil. وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا. Und es gibt auch Nutzen, aber das Unheil, der Schaden ist viel größer. Das bedeutet also, nur weil einige Aspekte richtig sind, heißt es nicht, dass du das Komplettpaket nehmen kannst, auch wenn du sagst, nee, ich werde es bereinigen. Trotzdem, du wirst vielleicht hier aufhören, vielleicht aber auch nicht. Und der Nächste geht einen Schritt weiter. Aha, okay, dann versuche ich es mal. Oh, Junge, da, ich glaube, da bewegt sich jetzt was. Ja, weil ich denke und konzentriere mich und so weiter. Und dann, möge Allah uns bewahren, sind wir dann im Buddhismus gelandet und so weiter und so fort. Dazu gibt es auch, ich muss gestehen, sowas habe ich noch nie vorher gehört, Subliminals oder Sublimi. Supplements, Allahu a'lam was, ja. Da war ich, alhamdulillah, unwissend, ja. und bin es immer noch. Aber auf jeden Fall, was soll das bitte schön sein? Wenn jetzt jemand kommt, warum redest du? Habib, Allah ibarik fik. Also ich gebe dir jetzt das, was die Gelehrten gesagt haben. Schau dir Islamco an, schau dir Islamweb an. Alhamdulillah, die haben genug geschrieben darüber. Okay, also ich gebe dir jetzt nur das weiter. Ich übersetze dir das. Ja. Ansonsten, ich bin natürlich kein Experte für Esoterik, hast du gesagt. Ja, Alhamdulillah. Auf jeden Fall, Supplements? Sicher?
Nein, ich glaube nicht Supplements.
Subliminal, glaube ich, heißt es hier. El-Muhim. Irgend so ein Käse von denen. Genau, unterschwellig. Was ist das? Das heißt, du hörst dir etwas an, was du eigentlich mit deinem Ohr nicht vernehmen kannst. Ja, und das sind dann Worte oder irgendwas, etwas, was dich motiviert und so weiter und so fort. Das ist eine Behandlungsmethode. Ja, und das ist natürlich auch nicht wissenschaftlich, medizinisch bewiesen. Auch von der Religion nicht. Und woher kommt? Wer hat es erfunden? Die Schirk-Religionen in Asien. Dann gibt's die Access Bars. Ja, das sind 32 Energiepunkte am Kopf und je nachdem, wie du drückst und so weiter. Ja, ist Kopfmassage haram. Habibi, mach mir bitte auch eine Kopfmassage. Aber doch nicht jetzt mit dieser Absicht. Da gibt's irgendeinen Punkt und Energie. Ja, ist Akupunktur. Junge, das ist kein Akupunktur. Das ist was anderes. Das ist dieses Energiezeug da. Ja. Dann gibt's Farbenenergie, Theta Healing. Ja, Latif, ja Rabbi. Ja, Latif, ja Rabbi. Und yani, da gab's sogar, ich glaube, einmal wurde mir die Frage sogar gestellt, auch aus der Entfernung, gibt's irgendwie jemand, der kann dann seine Energie dann übertragen auf dich und das ist eine neue Form von Rabita? Yani, was ist das? Irgendwie, aber diesmal mit Energie. Bitte? Nee, das gibt's auch noch. Nee, das ist eine Behandlung, ja. Wie gesagt, ich kenne mich da nicht aus, will mich auch da gar nicht auskennen, ja. Das habe ich jetzt nur gemacht, damit ich hier diesen Vortrag halte. Aber wie gesagt, subhanallah, die Gelehrten und subhanallah, also Sheikh bin Baz, Sheikh bin Uthaymin haben geredet über NLP und so weiter, ja, dieses neurolinguistische Rahimahumullah. Also das sind Gelehrte. Yani, die haben fast nichts ausgelassen. Da kommt irgendein Dahergelaufener und sagt, der versteht nichts. Und diese Gelehrten natürlich, bevor sie reden, setzen sie sich mit Wissenschaftlern. Ja, also wer darüber mehr lesen will aus islamischer Sicht, ich kann nur Islamweb und Islamqa empfehlen. Natürlich weiß ich jetzt nicht, ob das schon ins Deutsche übersetzt wurde, aber zumindest auf Arabisch gibt's das. Dann gibt's auch Farbenenergie, ja, bestimmte Farben, die eine bestimmte Energie dann. Ja, aber ich mag hellblau. Junge, das hat damit nichts zu tun, dass du hellblau magst oder was weiß ich, was für eine Farbe. Sondern es geht darum, siehst du diese Farbe, passiert dies und jenes und so weiter und so fort. Dann gibt es auch eine andere Sache, die leider auch bei vielen Shabab, also Kinder auch verbreitet ist. Und das ist Karma, ja, oder? Wie heißt das auch? Ja. Und auch das ist vom Hinduismus und Buddhismus und so weiter. Und das Problem ist ja hier, dass doch einige tatsächlich versuchen, es zu islamisieren. Ja, was heißt Karma? Machst du was, kriegst du die Quittung. Okay? Ja, gibt es das nicht im Islam und wir haben doch gelernt und wer etwas macht, so wie du andere behandelst, so behandelt dich Allah. Ja, das Problem ist, die sagen ohne Allah. Das ist das Problem. Die sagen, hier geht es nicht um Al-Aqida, tust du was Gutes, sei gnädig zu den Menschen, dann ist derjenige gnädig zu dir, der über dem Himmel ist. Nicht da. Nein, automatisch. Ohne Allah, Jalla Jalaluhu. Nee, aber ich will es islamisch, ja, warum, wenn, dann nennst du Qada und Qadar. Dann nenn es Sunnah Kauniyya, also Sunnah Ilahiyya, göttliche Gesetzmäßigkeiten. Dann nenne es so, wie es Allah genannt hat, so wie die Ulama es nennen. كما تدين تدان, so wie du behandelst, wirst du behandeln. Al-Jaza'u min jins al-amal, die Auswirkung ist abhängig von der Tat und so weiter. Also islamisch und nicht Karma und Allahu a'lam was. Yin, Yang und was sollen wir mit diesen Begriffen? Die von Religionen kommen, die mit Schirk gefüllt sind. Und deswegen muss man auch aufpassen, Yoga oder diese ganzen Meditationen und so weiter und so fort. Ja, aber ich mache das jetzt tief einatmen und wir hören jetzt eine Aya. Ja, Ammi, mach doch das so wie die Sahaba, lies jeden Tag Koran, mach deine Adhkar und so weiter und so fort. Ja, aber ich meine es doch gut. Ja, aber du benutzt jetzt diese Begrifflichkeiten dieser Religion. Und dann hört es bei deiner Session auf und dann geht's weiter. Wie heißt der Meister, der Yin Yang, Allahu A'lam, was Meister? Du bist die, bitte? Zum Beispiel, es gibt ja wirklich Leute, die, ja, die denken, boah, guck mal, ja, Gandhi oder wie heißt der andere da, Tempel-Dings. Ja? Entschuldigt, kenne ich mich schon nicht so aus. Bitte? Dalai Lama, ja, und so weiter und so fort. Menschen, die von morgens bis abends Schirk begehen, was willst du von denen lernen? Ich will lernen, wie ich atme. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Yani, das ist wirklich, besonders, wenn da es gefüllt ist mit Schirk. Möge Allah uns davor bewahren. Ja, möge Allah uns davor bewahren. Deswegen, Schirk ist etwas Verheerendes, etwas Gefährliches. Und natürlich, je nachdem, da musste man differenzieren, was ist jetzt Schirk Akbar, Schirk Asghar, immer. Also, wenn man denkt, diese Sache hat selbst eine Wirkung, unabhängig von Allah, du hast Allah es abgeschrieben und einem anderen zugeschrieben, ist Kufr, möge Allah uns davor bewahren. Aber benutzt du Ursachen, die Allah Azza wa Jalla nicht bestimmt hat, aber mit der Absicht, dass Allah wirken wird, dann ist es eine Bid'ah und ein Schirk Asghar, der schlimmer ist als die Kabair. Möge Allah uns davor bewahren. Und deswegen achtet bitte, Jazakumullahu khairan, darauf, auf diese ganzen Sachen. Und da gibt es bestimmt noch vieles, ja, was ich noch nicht mitbekommen habe. Und möge Allah mich davor bewahren, es überhaupt mitzubekommen, ja, von diesen Sachen. Möge Allah uns immer das Wahre und das Reine mitbekommen lassen, so dass man sein Herz nicht den Versuchungen, wie heißt es, aussetzt. Möge Allah dich bewahren. Jazakallahu khairan. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته